Und Genossen, vorstellen geht schnell. Ich komme aus München, heiße Gretel, bin Mitglied in der Gruppe Kommunistische Arbeiterzeitung und das schon seit es sie gibt, also zumindest diese Gruppe. Von daher kann ich euch jetzt nicht, wie gestern manche von vielen auf und ab und mal da und da organisiert erzählen, sondern bei mir ist es halt einfach so. Okay, und dann würde ich auch sagen, dass wir gleich anfangen. Also ich habe jetzt nicht vor, schizophren zu werden und immer nur mit nicht vorhandenen Podiumsteilnehmern zu diskutieren, sondern werde euch einfach das berichten, was meine Meinung da dazu ist, zu diesem Thema. Wir haben jetzt in den letzten eineinhalb Tagen schon immer wieder viele Punkte angesprochen, die jetzt wieder vorkommen. Also zum Beispiel der Jörg hat ja in seinem Bericht über die faschistische Bewegung nach 1945 viel über die, ich sage es jetzt mal so, offenen Faschistenorganisationen gesprochen, wo man eigentlich ziemlich schnell und offen erkennt, das sind Faschisten. Ja. Angesprochen wurden auch so Organisationen wie die Neue Rechte, also was dann bei uns Neue Rechte genannt wird, wo es dann schon schwieriger wird. Ja. Deswegen möchte ich nochmal anfangen, wenn es jetzt um die AfD geht und die CSU, wo es ja wahrscheinlich schon allein hier im Raum viele unterschiedliche Meinungen dazu gibt, sind die jetzt faschistisch oder nicht, vor allem bei der CSU, also wahrscheinlich noch mehr wie bei der AfD. Dass wir uns nochmal kurz klar machen, an was erkennt man eigentlich Faschisten, wenn sie nicht sagen, ich bin Faschist. Ja? Und das tun bei uns wenige, weil der Begriff Faschismus allein schon in Westdeutschland zumindest und damit auch jetzt in der BRD ja eigentlich ganz selten vorkommt. Er wird für den italienischen Faschismus, wenn überhaupt, benutzt. Ansonsten gibt es bei uns Rechtsextreme, Rechtsradikale, Neonazis und so weiter und so fort. Aber Faschisten gibt es eigentlich wenig. Ja, es gibt nicht einmal einen Faschismus, sondern ein dunkles Kapitel in der Geschichte. Also von daher, wie gesagt, ich mache es kurz, aber es werden sich bestimmte Sachen nochmal wiederholen. Weil man muss sich ja erst einmal klar machen, wenn an was will man Faschisten erkennen, dann muss man wissen, was Faschismus eigentlich ist. Ja? Und deswegen nochmal der Satz von Dimitrov, was Faschismus an der Macht ist, den er 1935 auf dem 7. Weltkongress der Kommunistischen Internationale nochmal gesagt hat. Also Faschismus an der Macht ist die offene, terroristische Diktatur der reaktionärsten, chauvinistischen, am meisten imperialistischen Elemente des Finanzkapitals. Faschismus ist also bürgerliche Herrschaft. Es herrschen die gleichen wie vorher, die gleiche Klasse. Ja. Widerspricht aber fundamental der bürgerlichen Demokratie, ja, und strebt deren völlige Zerstörung an. Ja. Das Faschismus ist was völlig anderes als wie die bürgerliche Demokratie, unter der in normalen, ruhigen Fällen, das hat man schon, die Monopolbourgeoisie herrscht. Ja. Mit einer anderen Hauptstütze, aber da müssen wir jetzt nicht mehr groß drüber reden. Faschismus leugnet die Klassen, also da wird auch nicht mehr von, hat man auch schon, nicht mehr von Sozialpartnerschaft gesprochen oder so, wo es ja immerhin nur zwei Partner gibt, sondern es gibt gar keine Arbeiterklasse und keine Bourgeoisie selbstverständlich, sondern es gibt eine Volksgemeinschaft, eine scheinbar klassenlose Volksgemeinschaft, mit deren Hilfe in den Krieg und sogar in den Weltkrieg gezogen werden kann. Um so eine Volksgemeinschaft herzustellen, müssen Feindbilder her, müssen aufgebaut werden, müssen die inneren Feinde der Monopolbourgeoisie, also vor allem die organisierte Arbeiterbewegung und alle anderen demokratischen Kräfte ausgeschaltet werden, muss der tatsächliche Klassenunterschied ausgetauscht werden gegen angebliche Unterschiede zwischen den Menschen aufgrund ihrer Herkunft, Hautfarbe, Weltanschauung, Lebensweise und so weiter. Früher die Faschisten sagten aufgrund ihrer Rasse. Um dahin zu kommen, dass das überhaupt möglich ist, braucht es eine faschistische Massenbewegung, eine kleinbürgerliche, bis lumpenproletarische arbeiterfeindliche Bewegung, die je nach Zustand der Arbeiterbewegung auch rückständige Arbeiter mehr oder weniger erfassen kann. Da wir wissen, dass unser Zustand jetzt nicht so wahnsinnig toll ist, kann es auch mehrere Arbeiter erfassen. Also, diese faschistische Massenbewegung ist die Grundlage der herzustellenden Volksgemeinschaft und die soziale Basis des Faschismus. Da muss man immer unterscheiden. Ja? Was ist die Klassenbasis des Faschismus? Das ist die Monopolbourgeoisie. Und die soziale Basis eben das rückständige, reaktionäre Kleinbürgertum und so weiter. So, was heißt das jetzt? Daraus ergeben sich folgende Aufgaben für faschistische Parteien, die jetzt erst einmal dem Monopolkapital ihre Dienste anbieten. Ja? Es passiert jetzt nicht so, dass sich zwei Leute hinhocken und sagen, wie biete ich jetzt dem Monopolkapital unsere Dienste an, sondern geht über verschiedene Bewegungen, Widersprüche, in die die Menschen geraten und so weiter, sodass sie sich sammeln können und eine Partei bilden, da kommen wir aber nachher nochmal dazu, wie das im Einzelnen dann so geht. Was müssen Sie also anbieten? Sie müssen die bürgerliche Demokratie und die bürgerliche Rechtsgleichheit angreifen. Ja? Bürgerliche Demokratie angreifen von rechts natürlich. Also nur, dass jetzt immer klar ist, bürgerliche Demokratie greifen wir auch an, ja? Aber natürlich nicht in dem Sinne, dann einen Faschismus hochzuziehen, sondern eine proletarische Diktatur und Demokratie aufzubauen. Faschisten müssen die bürgerliche Demokratie von rechts angreifen. Ja. Ein Wesensmerkmal der bürgerlichen Demokratie ist die Rechtsgleichheit. Ja. Also das hat das Bürgertum, das damals noch fortschrittliche Bürgertum gegen die Feudalordnung durchgekämpft, entsprechend seinen damals ökonomischen Notwendigkeiten natürlich, das ist klar. Aber da gehe ich jetzt nicht weiter ein. Bürgerliche Demokratie heißt damit aber auch Rechte gegenüber dem Staat. Ja, das finde ich ganz wichtig, dass diese sogenannten Grundrechte, die es immer gibt, dass es Rechte gegenüber dem Staat sind, im Vergleich, im Gegensatz zur Feudalordnung. Ja, weil da gab es diese Rechte gegenüber dem Staat eben nicht. Ja. Und ich möchte euch an der Stelle schon mal, einfach weil es so schön ist, ein ganz kurzes Zitat machen, und zwar aus der Klageschrift von 2009 des Herrn Schachtschneider gegen den Vertrag von Lissabon vor dem Bundesverfassungsgericht. Herr Schachtschneider, weil es da so personell auch gleich schon Übereinstimmung gibt. Herr Schachtschneider war Gründungsmitglied des Bund des Freien Bürgers. Der Freien Bürger, den hatten wir gestern schon mal. Das war diese Rechtsaußen-Euro-Abspaltung von der FDP. Und ist jetzt Berater der AfD. Und er hat diese Klageschrift für den Herrn Gauweiler verfasst. CSU. Ja, also da gibt es schon wieder diese Dinge. Jetzt, was haben die für eine Vorstellung? Das ist jetzt ganz kurz, was das mit diesen Freiheiten zu tun hat. Die politische Freiheit, Zitat, ist, verwirklicht sich wesentlich im Staat und damit nach Maßgabe des den Staat verfassenden Verfassungsgesetzes. Ja, also nur, dass ihr es wisst, unsere Freiheit ist der Staat, was auch immer er tut. Ja. Diese politische Freiheit sieht der Beschwerdeführer damals in der Grundrechtecharta des EU-Vertrages im Gegensatz zum Grundgesetz nicht hinreichend verankert, sondern nur einzelne Freiheiten und Bürgerrechte, die zu allem Überfluss auch noch gegenüber dem Staat geherrscht haben. Ja. Jetzt wieder Zitat, Freiheiten und Rechte identifiziert ein Liberalismus, welcher die politische Freiheit des Menschen nicht zur Wirkung kommen lassen will, sondern den Staat als Einrichtung der Herrschaft missversteht, der Freiheiten für vornehmlich als Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat entgegengestellt werden. So also die Meinung und Vorstellung von Staat und Freiheiten eines Herrn Gauweiler und eines Herrn Schachtschneiders, die also mit bürgerlicher Demokratie eigentlich schon gar nichts mehr zu tun haben. So, jetzt geht es aber da weiter. Wo geht es jetzt weiter? Ich werde es versuchen. Der Raum schluckt unheimlich. Und ja, da ist noch ein Stuhl frei. So, also, faschistische Bewegungen oder Parteien müssen zeigen, dass sie in der Lage sind, die bürgerliche Demokratie und die bürgerliche Rechtsgleichheit anzugreifen. Sie müssen in der Lage sein, kleinbürgerliche, enttäuschte und verbitterte Massen um sich zu sammeln und aggressiv in Stellung zu bringen. Sie müssen zeigen, dass sie geschworene Feinde der Arbeiterbewegung sind, was in der Regel mit Terror geschieht. Ja, einfach Terrororganisationen, so wie wir es bei der NSDAP hatten, gegen die Arbeiterbewegung, aber auch mit Übernahme ihrer Losungen, um so in die Arbeiterbewegung einzudringen. Ja, das hatten wir jetzt auch schon des Öfteren diskutiert. Ja, und das ist das, was die soziale Demagogie ist. Bei den Faschisten, wo wir es kennen, bei den Beispielen war das halt Nationalsozialismus und so weiter, rote Fahnen, unsere Lieder, also die Melodien übernommen und so. Sie müssen beweisen, dass sie eine Volksgemeinschaft herstellen können, die sich gegen andere Völker, auch gegen imperialistische Konkurrenten richtet. Und um das wiederum zu erreichen, gibt es verschiedenste Methoden, die da zum Einsatz kommen. Das ist auf der einen Seite, was praktisch immer der Fall ist, der Nationalismus in seiner aggressivsten und chauvinistischen Variante, also Deutschland, Deutschland über alles in verschiedenen Variationen, der das Volk kriegsfähig machen soll, auch gegen imperialistische Konkurrenten. Das ist der imperialistische Rassenwahn, der von den tatsächlichen Feinden des Volkes ablenken soll, ja, also nicht das Kapital ist unser Gegner, sondern der minderwertige Flüchtling und so weiter und so fort. Und dieses auch zur Vernichtung der Demokratie dient, weil damit das Gleichheitsding außer Kraft gesetzt wird. Ja, es gibt unterschiedlich gewichtete Menschen. Und was auch oft ist, der völkische Rückgriff auf vorbürgerliche Gesellschaftszustände, also zum Beispiel Abstammungsmythen. Ja, was auch logisch ist, weil der Faschismus muss sich ja irgendwie in seiner sozialen Demagogie gegen das bestehende System richten. Ja. Aber er hat ja nichts, wo er in Zukunft zugreifen kann. Er kann sich nur rückwärtsgewandt auf was beziehen. So, und ansonsten, auch das haben wir schon diskutiert, das war das mit dem Missverständnis zwischen Beliebigkeit oder nicht, können Faschisten tun und lassen, was sie wollen, wenn es immer entsprechend passt, um bestimmte Dinge aufzugreifen. Ich finde ein wahnsinnig gutes Beispiel, also das ist jetzt nur eine kleine Losung, aber wie beliebig das ist. Die AfD im Wahlkampf hat im Osten Plakate gemacht mit Thälmann würde AfD wählen. In Bayern Strauß würde AfD wählen. Also da kann man alles machen, sind völlig unterschiedliche Leute vertreten, unterschiedliche Klassen. Ganz was anderes, aber man macht es halt einfach. Ja. Und von daher ist es oft ganz schwierig, wenn man nicht wirklich die Kernmerkmale sich merkt, Faschisten zu erkennen. Sie können sehr geschickt sein, sodass das längere Zeit gar nicht möglich ist. So, von daher ist es auch schwierig und aus dem bisher Gesagten nicht so einfach, dass zu erkennen ist, ob die CSU und die AfD faschistische Parteien sind, weil der Angriff auf die bürgerliche Demokratie nicht so schnell ins Auge fällt. Im Gegensatz zu dem geschichtlichen Beispiel eben von der NSDAP, die offen ihre Feindschaft gegenüber der bürgerlichen Demokratie zur Schau getragen hat. Und was für viele Linke aus unterschiedlichsten Organisationen wichtig ist, ist, dass sie sagen, die sind keine faschistischen Parteien, weil sie noch keine terroristischen Bataillone unterhalten. Ja? Also es marschieren auf unseren Straßen noch nicht die mehr oder weniger bewaffneten Nazi-Banden. Okay. Ich möchte jetzt nochmal zwei Bemerkungen machen, warum es für die Arbeiter- und demokratische Bewegung hier und heute tatsächlich schwierig ist, Angriffe auf die bürgerliche Demokratie, die das Ziel haben, sie zu zerstören und damit auch den faschistischen Charakter einer Partei zu erkennen. Der eine Punkt ist, die BRD war noch nie ein Leuchtturm der Demokratie. Ja, das muss man jetzt schon mal sagen. Unsere Bourgeoisie hat noch nie eine richtige Demokratie so richtig durchgekämpft. Geschichtlich mache ich jetzt nicht, dauert sonst viel zu lang. Nur um Beispiele zu nehmen, es gibt bei uns immer noch das Blutsrecht, ja, als Staatsbürgerschaftsrecht. Das ist zwar ergänzt worden durch die rot-grüne Regierung Ende der 90er Jahre, durch die doppelte Staatsbürgerschaft von Kindern unter bestimmten Umständen und so weiter, aber vom Prinzip herrscht immer noch Blutsrecht. Das hat eigentlich mit Demokratie auch schon mal nicht sehr viel zu tun. Hatte viele Konsequenzen für die Einwanderer, weil es war eigentlich kaum möglich, dass die irgendwie die Staatsbürgerschaft bekommen haben. Und es gab immer einen Mordszoff, wenn es darum ging, dieses Staatsbürgerschaftsrecht zu verändern. Ja. Ich komme später nochmal kurz da dazu. Oder denkt zum Beispiel an unser Streikrecht hier in diesem Land. Das ist per Richterbeschluss festgelegt, dass wir keine politischen Streiks machen dürfen. Unser Streikrecht ist eigentlich so verkümmert, dass wir eigentlich nur in ganz bestimmten Situationen, nämlich da, wo die Friedenspflicht aufgehoben ist, bei einer Tarifauseinandersetzung laut richterlicher Meinung streiken dürfen. Ja. Das gibt's so in anderen Ländern, in Europa zumindest nicht. Ja. Also so ein derartiges eingeschränktes Streikrecht, da regt sich der Herr Schachtschneider übrigens in dieser Klageschrift auch darüber auf. Ja. Sagt er, ja, das ist ganz volksgemeinschaftliches Zeug. Ich habe es bloß jetzt leider vergessen, diesen anderen Punkt noch mitzunehmen. Aber da geht es praktisch darum, dass er sagt, dieses Recht auf Streik, dieses Koalitionsrecht, da wird überhaupt nicht berücksichtigt, die gute deutsche Tradition, dass man doch bitte erst mal versucht zu schlichten, ja, und nicht zu streiken, schon gleich gar nicht bei diesem und jenem und überall, ja. Und bei uns wäre es doch so, dieser Gedanke würde völlig verloren gehen, dass ja auch die Arbeiter Eigentümer der Betriebe wären. Ja? Das ist also jetzt schon so, dieses Betriebsführer und so weiter und so fort. Also so ein Verständnis versteckt sich hinter diesen Leuten. So, zu dem Ausgangspunkt kommt noch dazu, da gehe ich jetzt gar nicht mehr groß darauf ein, weil das hatten wir heute schon teilweise, dass eigentlich die bürgerliche Demokratie permanent abgebaut worden ist seit dem Bestehen der BRD. Ja, es ging los mit dem KPD-Verbot und so weiter und so fort. Bis auch im Zuge der RAF-Bekämpfung dann ausgesprochen Gesinnungsparagraphen reinkamen, übrigens auf Drängen der CSU, wie könnte es anders sein. Der Paragraph 88a, Befürwortung von Gewalt, ja, also wo es nicht darum mehr geht, dass man was Gewalttätiges macht, was dann strafrechtlich verfolgt wird, sondern irgendwie befürwortet. Und der 129a, Unterstützung einer terroristischen Vereinigung, ja, was heißt das? Ja, da haben alle Leute heutzutage damit zu tun, die zum Beispiel gegen das PKK-Verbot sind. Ja. Weil da brauchst du ja bloß eine Fahne zeigen und schon unterstützt du. Das kann man ausdehnen. Hat eigentlich auch schon sehr wenig mit bürgerlicher Demokratie zu tun, weil das heißt natürlich, gleiches Recht heißt, dass auch klar ist, unter welchen Umständen man eine Straftat begeht, ja, damit es auch gleich ist. Und das heißt Tat und nicht Denken, Absicht oder sonst irgendwas. Dann beginnt die Willkür. Okay, das heißt, die bürgerliche Demokratie ist bei uns schon völlig deformiert. Ja. Das muss eben klar sein. Was auch bedeutet, dass die Arbeiter- und demokratische Bewegung immer weiter an die Wand gedrückt wird und das Erkennen faschistischer Angriffe und auf die bürgerliche Demokratie dadurch sehr erschwert wird. Es gibt viele Linke, wenn ich mit denen über die CSU rede und was die heute tut, dann sagen die, Aber das macht doch die CDU und die FDP, SPD auch. Ja? Also der Unterschied wird irgendwie dadurch wirklich schwierig. Ein zweiter Punkt, warum es schwierig ist. Es muss klar sein, oder es ist klar, dass noch keine Partei, die ernsthaft Masseneinfluss gewinnen will, sich aus innen- wie außenpolitischen Gründen offen als faschistische Partei zu erkennen geben kann. Das geht noch nicht. Irgend so ein Demokrat, habe ich zufällig eine Taz in die Hände gekriegt, der hat es so formuliert, der hat gesagt, die Nazis haben das Nazitum derartig diskreditiert mit ihren Verbrechen, dass selbst Nazis heute keine Nazis sein wollen. Ja, so, in der Richtung. Das ist die innenpolitische Sache. Die außenpolitische Sache ist natürlich, dass auch die Völker dieser Welt ein großes Erinnerungsvermögen haben und dass auch die imperialistischen Konkurrenten natürlich schauen werden, wenn bei uns plötzlich hier die Horden marschieren. Ja? Also es geht noch nicht. Man kann sich auch noch nicht positiv auf den Faschismus beziehen. Das heißt, man muss sich als Demokrat geben. Faschistische Angriffe und Haltungen hinter anderen Begriffen und Hetzparolen verstecken. So wird heutzutage nie mehr von Rassen gesprochen. Ja? Also es gibt nicht die Rassenunterschiede, also von solchen Leuten. Sondern es wird von unterschiedlichen, fremden Kulturen gesprochen. Zum Beispiel, das hat man auch schon, das hat der Jörg ja gestern erzählt, dass das dann mal eingeführt worden ist, diese Ethno-Angelegenheit, die nicht zueinander passen, ja, die also nicht miteinander leben können. Es wird dann Religionskritik geübt, klingt ja wunderbar, aber natürlich nur gegen den Islam, nicht gegenüber dem Christentum. Und wenn es gegen den Islam geht, dann ist man auch Antisemit, völlig logisch. Ist man nicht, um Gottes Willen. Dann ist man auch gegen Antisemitismus, logisch, damit man gegen muslimische Einwanderer hetzen kann. Es kann durchaus auch sein, dass der Faschismus als dunkelstes Kapitel der Geschichte verurteilt wird, logisch. Doch irgendwann muss doch Schluss sein. Das ist dann diese Schlussstrichdebatte. Wehrmacht wird herausgelöst aus den faschistischen Verbrechen. Und selbstverständlich kann man sich noch keine terroristischen Bataillone erlauben. Ja, das geht einfach nicht. Wir müssen uns bloß überlegen, die faschistischen Schlägertrupps, die sind da, die gibt es. Ja. In unterschiedlichen Organisationen oder unorganisiert, aber es gibt ja die Leute, die Linke niedermachen, die Flüchtlinge niedermachen, die Asylunterkünfte anzünden und so weiter. Es dürfte also kein Problem zu sein, diese zusammen und zu organisieren, wenn die Verhältnisse denn einmal so zugespitzt sind, dass man diese außenpolitischen Rücksichten nicht mehr nehmen will, muss. Bis dahin hatte übrigens die CSU schon unter Strauß einen Ausweg gefunden, der 1970 im Vertrautenkreis sagte, man muss sich der nationalen Kräfte bedienen, auch wenn sie noch so reaktionär sind. Hinterher ist es immer möglich, sie elegant abzuservieren. Denn mit Hilfstruppen darf man nicht zimperlich sein. Also die offenen Faschisten und Schlägertrupps als Hilfstruppen, die man sich selber noch nicht leisten kann und in dem Fall auch noch nicht musste. So, das jetzt erstmal als längere Vorbemerkung. Und jetzt komme ich zu den zwei Parteien. Ich fange mit der AfD an, weil die ist ja auch noch jünger. Was Entstehung und Geschichte betrifft und damit auch, wie diese zwei Parteien agieren können, sind AfD und CSU höchst unterschiedliche Parteien. Die AfD, gegründet 2013, von unterschiedlichsten Kräften, vor allem aus der CDU und FDP, beziehungsweise der Abspaltung, dieser Rechtsabspaltung von der FDP, dem Bund Freier Bürger in den 90er Jahren, die mit der Politik ihrer Parteien nicht mehr einverstanden waren. Hauptkritikpunkte waren auf der einen Seite die Europapolitik, ja, das war diese Lucke-Richtung in der AfD, in der sie eine Bedrohung für die Souveränität des deutschen Imperialismus sahen. Ja. gegen die Einführung des Euro waren, den Vertrag von Lissabon ablehnten und sich schließlich gegen die Euro-Rettungspolitik wandten und an dem Punkt dann auch sammelten. Diese Politik wird unter Europa der Vaterländer, ist ja ein unheimlich schöner Begriff, gell? Aber so wird diese Richtung da irgendwie ausgedrückt. Innenpolitisch waren es die Kreise, die sich gegen die sogenannte Sozialdemokratisierung und den angeblichen Linkstrend der CDU unter Merkel wandten, was ja nichts anderes bedeutet, als dass sie weitere Angriffe auf die Arbeiterklasse forderten, in Form von Angriffen auf die Sozialkassen und der Forderung nach Senkung der Arbeitskosten für das Kapital. Das ging ihnen alles viel zu langsam. Und zum anderen waren es die Kreise, denen die Politik, die offizielle Politik, zu wenig Werte und nationalkonservativ waren. Ja, also das Nationalistische kam ihnen zu wenig raus. Ja, das, was natürlich geschuldet war, schon der Situation innerhalb der EU, dass da halt, ich komme gleich einmal nochmal später drauf, zum Beispiel hat der Schäuble mal gesagt, das war so um 2010, wie das erste Mal die Leitkulturdebatte aufkam, da war er dagegen, die Leitkultur ins CDU-Programm aufzunehmen, da das Beschwören einer patriotischen deutschen Leitkultur sich mit Europa beißt. Ja? Also es waren die Kräfte, die mit dieser ganzen Politik einfach Probleme hatten. Ja, die Werte- und nationalkonservative Politik, das ist dann wieder Hochhalten der Familie, Frau an den Herd, allgemeine Wehrpflicht, damit hatten die auch alle ganz große Probleme, steht auch im Grundsatzprogramm der CSU drin, dass die eigentlich wieder anzustreben ist, das sie 2016 gemacht haben. Dann auch so Dinge wie, dass man doch wieder sagen darf, stolz ein Deutscher zu sein und so weiter und so fort. Ja. Schlussstrich unter die deutsche Geschichte. Es waren also jene Strömungen, die auch ihren Ausdruck um die Jahrhundertwende, in denen mit Merkel um die Macht konkurrierenden Landesfürsten hatte, den zum Beispiel Kinder statt Inder forderten Rüttgers, den schon damals eine deutsche Leitkultur forderten Friedrich Merz, Roland Koch mit seiner Unterschriftenliste gegen die doppelte Staatsbürgerschaft, die übrigens, die Idee kam von Stoiber, CSU, und, muss man auch noch dazu erzählen, sie wollten eigentlich damals schon ein Plebiszit machen, also eine Volksbefragung gegen die doppelte Staatsbürgerschaft, sind aber gescheitert, wiederum an der CDU, auch an Schäuble, der sowas überhaupt nicht mag. Ja. Man einigte sich dann drauf auf diese Unterschriftenliste, mit der ja dann Koch angefangen hat, die es dann auch in Bayern gab. Und die schlichtweg dann nichts anderes mehr war, als wie eine Unterschriftenliste gegen Ausländer. Wo kann ich hier gegen die Ausländer unterschreiben? Das war der Satz, wenn die Leute in die Rathäuser gegangen sind. Diese Kräfte verloren damals den Machtkampf, weil sie noch nicht nützlich waren für die ausschlaggebenden Kreise des Monopolkapitals, die über Osterweiterung und Vertiefung der EU, das ist der Vertrag von Lissabon, ihre Hegemonie in Europa ausbauen wollten und zu viel offener Nationalismus und Rassismus dabei hinderlich waren. In der krisenhaften Entwicklung seit 2008 konnten sich solche Kräfte aber formieren und schließlich eine Partei gründen, die ganz offensichtlich mit reichlich Finanzen ausgestattet ab 2014 in ein Landesparlament nach dem anderen gewählt wurde und schließlich mit über 12% in den Bundestag. Die AfD zog von Anfang an, auch wo es noch dieser Lucke-Flügel mehr bestimmte, auch offen rechtsradikale Kräfte an. Was logisch ist, da die Behauptung des scheinbaren Souveränitätsverlusts der BRD eben den extremen Nationalisten entspricht, die eher auf einen Alleingang des deutschen Imperialismus setzen als auf ein europäisches Bündnis, das ja vor allem von Seiten Frankreichs immer auch ein Versuch war, diesen gefährlichen Nachbarn einzuhegen. Und dagegen gab es immer Kräfte, die da dagegen waren. Ich meine, das ist nicht so wahnsinnig gut gelungen mit dem Einhegen, aber trotzdem ist das natürlich eine bestimmte Beschränkung. Man muss Kompromisse machen, man muss auch mal Zugeständnisse machen. Und das sind diese offen nationalistischen Kräfte, die das nie wollten. Mit dem zunehmenden Ankommen von Asylsuchenden auch in der BRD, weil das Dublin-Abkommen nicht mehr funktionierte, und schließlich mit den wenigen Wochen, in denen im August 2015 die Grenzen geöffnet worden sind, ist der Damm endgültig gebrochen. Die rassistische, aggressive Hetze gegen Menschen aus anderen Ländern in Form der Gegnerschaft zum Islamismus, der nicht zu uns passt, bestimmte nun den Ton der AfD. Sie werden als Bedrohung dargestellt, als diejenigen, die unsere Sozialkassen plündern, die kriminell sind, die eine Kultur haben, die mit unserer nicht zusammenpasst. Ja, die sie zerstört. Sie werden als Bedrohung hingestellt. Für die bezahlt wird, während für das gemeine deutsche Volk, die hart arbeitenden Menschen, die etablierten Parteien nichts übrig haben. Das Interessante ist immer bei der Sache, finde ich, dass die hart arbeitenden Menschen, keiner kommt von denen, die die immer benutzen, auf die Idee mal zu sagen, dann sollen sie halt weniger hart arbeiten. Nein, sie sollen weiterhin so hart arbeiten, wie sie arbeiten, am besten noch härter. Ja? Aber man benutzt sie halt.
Ist das die Quietschen?
Ja, genau. In dem Begriff Obergrenze, den auch die AfD verwendet, ist dies alles zusammengefasst. So wird versucht, die Volksgemeinschaft der Deutschen zu schmieden gegen die vermeintlichen Feinde im Inneren, die uns bedrohen. Das ist der Grundton, auf dem sich die AfD als Protestpartei geriert, die sich der Sorgen und Nöte der Bürger annehme gegen das Establishment oder die Eliten, also die etablierten Parteien. Und das Fußvolk spricht auch schon mal davon, gegen das System, was eine offene Nazi-Lösung ist. So feierte der Kreisverband Salzgitter, also von der AfD, das Ergebnis der Bundestagswahl auf Facebook mit den Worten: Die nächste Phase im Krieg gegen dieses widerwärtigste System, das je auf deutschem Boden existierte, nimmt nun ihren Anfang. Also ich meine, das Fußvolk kann sich ja immer leisten, dann offen von dem zu reden, was es will. Ja? Wenn wir jetzt das widerwärtigste System haben, dann war der Faschismus ganz offensichtlich nicht widerwärtig. Gleichzeitig fordert man Plebiszite von rechts, Austritt aus der Europäischen Währungsunion, steht auch im Programm der AfD, um mit Volksstimme das Parlament außer Kraft zu setzen, wiederum von rechts natürlich. So wird der bürgerliche Parlamentarismus sturmreif geschossen, die bürgerlichen Parteien verächtlich gemacht. Selbstverständlich hetzt man auch gegen links, gegen die demokratische und Arbeiterbewegung, so wie Pockenburg zum Beispiel, der linksextreme Lumpen von den Hochschulen verbannen und praktische Arbeit zuführen will. Oder der Bundesvorsitzende Gauland: Wir wollen weg von links-rot-grün versifften 68er Deutschland. Gleichzeitig versucht man mit allerlei sozialer Demagogie, das hat man schon, deswegen gehe ich nicht mehr gut ein, Leiharbeit, Mindestlohn und so weiter, und dem Aufbau von Betriebsräten, vor allem in der Automobilindustrie bisher, die gegen die Gewerkschaftsbonzen hetzen, die die Arbeiter verraten, für uns nicht einfach, ehrlich gesagt, versucht man auch so in die Arbeiterklasse einzudringen. Gleichzeitig werden die Stimmen laut, die eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad fordern, Björn Höcke, oder aber festgestellt, dass man auf die Leistung der deutschen Soldaten im Zweiten Weltkrieg stolz sein kann. Ja. Das ist es, man löst ein Ding raus und sagt, das war doch alles okay. So wird gesammelt für die faschistische Massenbewegung, wo die Pegida und solche Bewegungen auch ein bestimmter Resonanzboden ist. Ich wüsste nicht, welchen Grund es gäbe, die AfD nicht als faschistisch zu bezeichnen. Ja. Auch wenn sie selbstverständlich noch nicht fertig ist. Ja. Sie arbeitet ja noch. Ist doch nicht die fertige faschistische Massenbewegung da und so weiter und so fort. Aber sie arbeitet da dran. Ganz so offen, wie das im Moment die AfD tut, kann sich die CSU nicht verhalten. Als Staatspartei, die sie ja ist, Teil der Regierung, die sie in der meisten Zeit war, und als Staatsregierung in Bayern. Außerdem natürlich gut verbündet mit dem Kapital, das muss man auch sagen, weil schon allein als bayerische Staatsregierung hockst du mit den Großen dieser Republik zusammen. Ja, Siemens und so weiter und so fort, BMW, die hocken ja da alle. Da kommt eine Staatsregierung ja gar nicht drum um. Das ist ein großer Unterschied zur AfD. Eine völlig andere Sache, das hatten wir so, was hatten wir ja auch noch nie, dass die praktisch Staatspartei ist und das seit langem. Sie kann also nicht so einfach gegen die Eliten schimpfen. Ich komme drauf, sie findet doch einen Weg, es zu tun, weil sie ja Teil offensichtlich immer dieser Eliten war. Das ist ein Nachteil gegenüber der AfD. Sie hat allerdings den Vorteil, dass sie Gesetze machen kann in Bayern. Das kann die AfD wiederum nicht. Ja. Die CSU hat auch den Nachteil, um es gleich nochmal zu sagen, dass sie erst einmal auf Bayern beschränkt ist. Ja? Während die AfD im ganzen Bundesgebiet wildert, auch in Bayern. Ja? So, was ist jetzt zu dieser CSU zu sagen? Sie ist in einer völlig anderen Situation gegründet worden, nämlich nach dem Zweiten Weltkrieg. Und sie hat sich von Anfang an dazu entschieden, dass sie wieder in der Tradition von der Bayerischen Volkspartei in den 20er Jahren eine eigenständige Partei wird und kein Landesverband der CDU. Sie hatten dann Absprachen, sich gegen, also nicht auszudehnen, eine Fraktionsgemeinschaft zu bilden, aber dadurch, dass sie eben kein Landesverband der CDU ist, sondern der CSU, hat sie viel größere Machtmöglichkeiten. Ja, das muss uns auch klar sein. Von Anfang an war dem Herrn Strauß, der ja lange Zeit sozusagen eigentlich die CSU war, der Sammlungscharakter der Partei wichtig. Das war schon gleich am Anfang. Und bewusst trägt die CSU das Wort demokratisch nicht in ihrem Namen. Ja? Da hieß es damals, da waren es dagegen, dass sie sich demokratisch nennen sollen, es hieß, christlich sei die Haltung gegenüber der marxistischen Linie. Ja? Also mit dem Kreuz kann man so einiges anfangen, ganz offensichtlich. Schließlich sollte die gesamte Reaktion gegen den Kommunismus gesammelt werden und es rechts von der CSU keine demokratisch legitimierte Partei geben. Das steht auch jetzt noch im Grundsatzprogramm der CSU, dass das nicht sein soll. Auch der Sammelcharakter. Die CSU hatte ab 1966 die absolute Mehrheit und stellte die Staatsregierung. Es gab nur eine Ausnahme, das war 2009 bis 2013, da musste sie mit der FDP koalieren. Sie hat ihren Einfluss vor allem im ländlichen Kleinbürgertum, bei den Bauern, Handwerkern und so weiter, auch in den kleinen Städten auf dem Land, aber durchaus auch in der Ärzteschaft und so weiter. Sie hat über Schützentrachten und sonstige Heimatverbände, Kirchengemeinden, Landratsämter und Gemeindeämter zumindest bis vor kurzem die absolute Lufthoheit in Bayern. Ja. Also, wer nicht aus Bayern ist, ich kann euch sagen, wenn man da mal auf so bestimmte Dörfer geht und es ist Wahlen, dann fällt es absolut auf, wenn da überhaupt mal ein SPD-Plakat hängt. Das ist schon eine revolutionäre Tat. Ja, so ist das mit diesen Bayern. Über vielfältige Fäden mit den offenen faschistischen Organisationen in und außerhalb Bayerns und über die Grenzen der Westdeutschen Republik hinweg vernetzt, wurde die CSU zur Sammelbewegung zur Rettung des Vaterlands, wie 1970 Strauß auf dem Nürnberger Parteitag erklärte. Das war teilweise so, die waren wirklich alle verfilzt und verbandelt. Also zum Beispiel gab es zahlreiche Mitglieder der CSU, die gleichzeitig Mitglieder der DVU waren, ja, also von dem Frei. So, es wurde in der Nationalzeitung geschrieben, schrieb auch die CDU. Sie hatten mit dem Wittikobund Verbindungen, sie hatten mit den Grauen Wölfen Verbindungen, sie hatten Es gab die Pan-Europa-Union mit dem Präsidenten und CSUler Otto von Habsburg, der sich schon mal vorstellen konnte, die parlamentarische Demokratie zugunsten eines Führers zu suspendieren. Ja. Sie hatten selbstverständlich über die Grenzen hinweg, hatte die CSU total, Südtirol, Stille Hilfe Südtirol, Unterstützung von Terrorakten und so weiter, das wurde alles mit der CSU gemacht. Chile, gute Verbindungen zu Chile, gute Verbindungen zur Junta, selbstverständlich auch zu Südafrika. Ja. Der Strauß hat auch nie einen Hehl draus gemacht. Er hat sogar gesagt, dass er die teilweise gut findet, diese Regimes. Ja. Also da hatte er nie ein Problem. Gerettet werden sollte vor der kommunistischen Gefahr. Ja. Es hat sich also eine Sammlungsbewegung aufgebaut, die von Strauß auch ganz bewusst, also Strauß war der Führer in der CSU und das unangesprochen ja, in dieser Zeit, die auch ganz bewusst aufgebaut worden ist und sich bereitgestellt hat für den Fall, dass man DDR und die Ostgebiete und überhaupt alles wieder kriegerisch heimholt. Ja. Die Sammlungsbewegung war, die hat zusammengehalten, die totale Feindschaft gegen die bürgerliche Demokratie, also antidemokratisch, antikommunistisch, auf schärfste antikommunistisch. Und erst später dann, wo die DDR auf andere Art und Weise heimgeholt werden konnte, beziehungsweise so ab der 80er Jahre, war es dann vor allem auch ein immer offener werdender Rassismus. Von Meinungsfreiheit und ähnlichem demokratischen Gedöns hielt die CSU unter Strauß nichts. Kritiker wurden als Ratten und Schmeißfliegen bezeichnet und mit Prozessen und Verboten überzogen. Die CSU scheute sich auch nicht ohne Recht und Gesetz, zum Beispiel Teilnehmer einer Veranstaltung über die Hausbesetzerbewegung 1981 zu überfallen und 14 Tage lang einzusperren, ohne gesetzliche Grundlage. Teilweise waren auch Minderjährige dabei, deren Eltern ewig lange nicht verständigt worden sind. Die Presse- und Rundfunkfreiheit wurde eingeschränkt. Die CSU hat es auch geschafft, bayerische Staatsregierung, einfach mal eine Lach- und Schießgesellschaft abzusetzen, ja, aus dem Programm. Pläne wurden ausgearbeitet, wie die Gewerkschaften neutralisiert werden können. Zitat jetzt. Die CSU wird die Gewerkschaftsfrage neu überdenken müssen, wenn die Einseitigkeit in der politischen und weltanschaulichen Ausrichtung und die Intoleranz gegenüber den nichtsozialistischen Kräften in der Einheitsgewerkschaft anhält. Ja. Da haben sie sich dann alles Mögliche überlegt, wie sie es machen können, dass sie die zerschlagen können. Auch die Schlussstrichhaltung war bei der CSU völlig normal. Strauß polemisierte gegen die ewige Vergangenheitsbewältigung als Dauerbüßeraufgabe und erklärte 1969, ein Volk, das diese wirtschaftlichen Leistungen erbracht hat, hat ein Recht darauf, von Auschwitz nichts mehr hören zu wollen. Und so blieben bayerische Ministerpräsidenten bis Mitte der 90er Jahre demonstrativ den jährlichen Gedenkveranstaltungen zur Befreiung der Häftlinge im KZ Dachau fern. Die waren nie da. Und jeder, der irgendeine Gedenkstätte errichten wollte, wo zum Beispiel Todesmärsche vorbeigekommen sind und sowas, der hatte die größten Probleme, erst einmal mit der CSU, ja, dass man das überhaupt machen könnte, und dann oft mit offenen Faschisten noch, die es dann wieder zerstören haben. Als die bayerische Staatsregierung die bayerischen Wasserwerfer mit dem seit 1925 international geächteten CS-Gas ausstattete, suchte man sich zur Vorführung der Humanität dieses Gases das Gelände des KZ Dachau aus. Ein Sprecher des bayerischen Innenministeriums sagte dazu, irgendwann muss man auch in Dachau wieder normal werden. Ja. So.
Und wieder vergasen.
Und wieder vergasen, klar, das hat er natürlich nicht gesagt, das sagt man ja auch nicht, gell? So, jetzt sind wir da bei dem Punkt auch, wie die bayerische Ordnungszelle funktionierte. Also, Es ist ja offensichtlich von der Geschichte her, dass in der Zeit des Monopolkapitals die CSU jetzt nicht als faschistische Partei brauchte, die also den Faschismus errichten sollte. Da war die Geschichte anders verlaufen. Die CSU hat sich allerdings bereitgestellt und hat nebenbei wunderbar als Ordnungszelle des Reiches funktioniert. Das lief immer so, die CSU führt in Bayern vor, wie es geht. Und dann werden auch hier schon mal Gesetze gemacht, ganz oft über die Verschärfung des Polizeiaufgabengesetzes übrigens. Ja, da kommt ja auch dann rein, dass die mit Wasserwerfern und CS-Gas bewaffnet werden, dass Maschinengewehre eingesetzt werden, dass der finale Rettungsschuss möglich ist. Das kam alles aus Bayern, ja, und wurde dann peu à peu im Bundesgebiet übernommen. Und so konnte die CSU die reaktionären und antidemokratischen Maßnahmen Stück für Stück auch im Bund durchsetzen. Paragraf 88a und 129a habe ich schon gesagt, waren Gesetzesempfehlungen von der CSU in den 70er Jahren. Natürlich begründet mit der inneren Sicherheit, das ist klar, das ist immer so. Okay. Was ist so eine Partei, die so agiert? Bis zu dem Zeitpunkt jetzt erstmal, ich möchte nur eins noch dazu sagen, es gibt eine objektive Schwierigkeit, die die CSU hat und die es auch bei der Beurteilung natürlich gehabt. Die CSU ist ja praktisch in Bayern für die Konservativen die CDU. Ja. Das heißt, die Konservativen sind auch in der CSU organisiert. Was dann immer, wenn die CSU so aufblüht, wie jetzt auch in den letzten 2 Jahren, dann zu dem Konflikt führt, dass einzelne Mitglieder Leserbriefe schreiben, ob denn jetzt die CSU wirklich auch noch den letzten NPDler einsammeln muss als Sammlungsbewegung, so rechts wie sie ist, oder andere wieder fordern, dass eine CDU in Bayern gegründet wird, weil die mit dem Faschistenhaufen, also mit diesem Haufen dann nichts mehr zu tun haben will. Okay, nach Strauß, nur ganz kurz, schwächelte die CSU. Nicht nur, weil ihr der Führer abhanden gekommen ist, sondern meines Erachtens auch, weil sie natürlich die internationalen Verhältnisse geändert haben. Die Kräfteverhältnisse, der unmittelbare Feind, der stand nicht mehr auf der anderen Seite, den man unter Umständen erobern musste, ja, oder gegen den man Krieg führen musste, nämlich die DDR bzw. die Sowjetunion. Es war die ganze Europapolitik, mit der auch Teile der CSU große Probleme hatten, zum Beispiel der Herr Gauweiler, der ja permanent geklagt hat, gegen, wie diese Vorläufer von der AfD auch, gegen alle möglichen europäischen Dinge, gegen die Maastricht-Verträge, gegen den Euro, gegen den Vertrag von Lissabon und so weiter und so fort. Immer mit dem Argument, dass die Souveränität Deutschlands nicht mehr gewährleistet ist. Was aber nicht hieß, dass die CSU natürlich durchaus noch aktiv war, und zwar extrem rassistisch. Es gab ja dann das mit HIV und so weiter und so fort. Es gab, wo es also das, na, das war noch in den 80er Jahren, das mit HIV, wo sie ein Gesetz gemacht haben mit diesen AIDS-Zwangsmaßnahmen, wo sich tatsächlich AIDS-infizierte Menschen dazu gezwungen gesehen haben, aus Bayern auszuwandern, ja, weil sie registriert werden sollten, weil es Vorschläge gab, sie zu kasernieren und so weiter und so fort. Also ganz restriktiv. Stoiber sprach dann von dem Europäischen Hygienekreis. Ihr erinnert euch vielleicht auch noch, also lauter solche hübschen Angelegenheiten. Alles, was außerhalb von Europa ist, ist schmutzig, heißt es ja. Gell? Gut. Erholt oder richtig zur alter Größe aufgelaufen oder auflaufend ist die CSU tatsächlich dann auch wieder über diese sogenannte Flüchtlingskrise, ja, wo es sofort losging, dass sie Lager an den Grenzen forderten, Mauern hochziehen wollten, immer mit der Drohung, die Stimmung würde kippen, ja, und so die Merkel-Strömung der CDU vor sich her trab. Der Machtkampf um die Obergrenze begann, den die CSU ja dann nach 2 Jahren schließlich gewonnen hat, Übrigens nicht nur gegenüber der Merkel-Linie, sondern auch gegenüber der SPD. Seehofer drohte auch indirekt mit der Aufkündigung der Fraktionsgemeinschaft. Das war das Druckmittel, was die CSU immer hatte. Währenddessen aber machte die CSU von ihrer Macht Gebrauch, Staatspartei mit absoluter Mehrheit in Bayern zu sein und Gesetze zu entwerfen. Das erste Gesetz war das sogenannte Integrationsgesetz. Ich sage jetzt immer nur noch das, wo ich denke, ihr wisst es vielleicht noch nicht so, ja, weil ansonsten wisst ihr die Sachen ja. Das Bundesintegrationsgesetz wurde noch diskutiert. Ja. Die CSU legt schon mal ihren Gesetzentwurf vor, was ja heißt, das ist das, was wir von euch fordern und erwarten. Ja. Damit wird nun die Leitkultur eingeführt und es wird von den Flüchtlingen die unabdingbare Achtung der Leitkultur verlangt, per Gesetz, was nichts anderes heißt, als dass die Willkür und die Gesinnungsschnüffelei eingeführt worden ist. Weil, wie willst du denn per Gesetz Leitkultur festlegen? Was soll das sein? Ja, das kann alles sein und nichts. Und es wurde im Landtag auch erklärt, dass das alles und nichts sein kann, nämlich alles, was uns nicht passt. Ja, das hat irgend so ein CSUler ganz offen gesagt. Ja. Es geht auch so weit, dass wer keine Straftat oder Ordnungswidrigkeit begangen hat, sondern durch demonstrative Regelverstöße oder Verunglimpfen auffällt oder durch offenkundig rechtswidriges Verhalten erkennen lässt, was auch immer das ist, dass ihm die Rechts- und Werteordnung unbekannt oder gleichgültig ist, soll durch Sicherheitsbehörden verfolgt und zu einem Grundkurs über die Werte der freiheitlich-demokratischen Grundordnung verpflichtet werden. Wer nicht daran teilnimmt oder dort seinen Unmut kundtut, also man muss sich das mal vorstellen, ja, man kann nicht einmal sagen, was erzählt sie uns einfach für einen Scheiß, ja, wird mit einer Geldbuße bestraft. Gilt ausdrücklich auch für Deutsche, schon allein um nicht diskriminierend zu sein, steht in der Begründung. Und es könnten ja auch durchaus Deutsche geben, die das nicht so recht haben mit der Rechts- und Werteordnung und der Leitkultur, ja. Und es wird das ausdrücklich auch nochmal die Polizei reingenommen. Also, wer zum Beispiel das staatliche Gewaltmonopol zu erkennen gibt, nicht anzuerkennen. Ja, also das staatliche Gewaltmonopol war der CSU ab diesem Zeitpunkt extrem wichtig. Ja. So, das ist das eine, also zur absoluten Achtung der unabdingbaren Achtung der Leitkultur. Dann gab es in diesem, also das trifft natürlich auch Lehrer und Erzieher und Medien, die sollten nämlich alle diese Leitkultur vermitteln. Und es gab auch inzwischen ein Schreiben von der Ministerin Aigner, im Sommer war das, an die privaten Rundfunkanstalten, sie sollten doch mal jetzt den Plan vorlegen, wie sie ihre Leitkultur vermitteln wollen. Und wer den Bayerischen Rundfunk anschaut, der weiß schon, wie das funktioniert. Ja, wir haben zurzeit die Woche der Dialekte, nur um euch aufzuklären. Und der Herr Söder hat jetzt angekündigt, dass in den Grundschulen ein Pflichtfach eingeführt wird, eine Stunde lang. Was machen wir da, Evi, weißt du es noch? Pro Woche eine Stunde Dialekt lernen und Werte. Ja, also nur so weit. Okay. Das Schlimme ist, man könnte immer drüber lachen, gell? Weil es so wie eine Karikatur wirkt, aber es ist irgendwie eigentlich gar nicht lustig. In diesem Integrationsgesetz, was auch nochmal wichtig ist, aber oft nicht so die Rolle spielte, die es eigentlich spielen sollte, wurden wieder zweierlei Staatsbürger eingeführt. Also Staatsbürger, die keine richtigen Staatsbürger sind, sondern Halb-, Viertel- oder Achtel-Einwanderer. Da steht nämlich, die Regelungen dieses Gesetzes über die Integrationsförderungen gelten entsprechend für Deutsche, die in besonderer Weise integrationsbedürftig sind und erstens außerhalb der heutigen Grenze der Bundesrepublik Deutschland geboren und nach 1955 in das heutige Gebiet der BRD zugewandert sind oder zumindest einen Eltern- oder Großelternteil haben, der die Bedingungen der Nummer 1 erfüllt. Also Ahnen-Ding, ja. Erste Generation, zweite Generation, die sind einfach nicht so richtig Deutsche, da haben wir wieder unser Abstammungsding. Ja, okay, das ist das Integrationsgesetz. Und natürlich, aber das interessiert ja dann immer weniger, weil es halt einfach nur die Asylbewerber betraf. Die Polizei wird ermächtigt, ohne Vorliegen einer Straftat jederzeit Asylunterkünfte und Wohnungen von Flüchtlingen zu durchsuchen, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ja. Anlasslos sozusagen. Okay. Im Herbst 16 wird in einem CSU-Vorstandspapier dann gefordert, die Leitkultur über Volksbefragung in die bayerische Verfassung aufzunehmen und so die Opposition im Landtag auszuschalten. Ja, weil sie kriegen keine Zweidrittelmehrheit hin. Und deswegen eine Volksbefragung, also auch die CSU, der fallen ja immer Plebiszite ein. Sie haben es bisher noch nicht gemacht, der Wahlkampf ist aber auch noch nicht zu Ende. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Ja. Gleichzeitig nimmt die CSU auch, das ist der Versuch, sich auszudehnen, Kontakt mit der CDU Sachsen auf. Da erscheint dann ein gemeinsames Papier zur Leitkultur. Schließlich wurde das ja so weit getrieben, wenn ihr euch erinnert, dass dann auch der Herr de Maizière sich verpflichtet fühlte, jetzt Thesen zur Leitkultur zu sagen. Mit einem Unterschied aber, und das muss man immer noch merken, den Unterschied gibt's. Der de Maizière sagt, man kann das nicht rechtlich vorschreiben, ja, diese Leitkultur. Bayern schreibt es rechtlich vor, was mit der Willkür Tür und Tor öffnet natürlich. Im Sommer 17 dann eine weitere Änderung des Polizeiaufgabengesetzes, wonach Gefährder oder sonstige Extremisten, also das ist jetzt Zitat, die sonstigen Extremisten, auf Verdacht unbefristet in Präventivhaft gesperrt werden können. Nur ein Richter muss nach jeweils 3 Monaten prüfen, ob der Verdacht noch berechtigt ist. Die Schutzhaft, dieser Terror der Nazis sofort nach dem Reichstagsbrand gegenüber Gewerkschaftern, Sozialdemokraten und Kommunisten, die zu Tausenden weggesperrt worden sind, hat zumindest in Bayern seit diesem Zeitpunkt schon einmal eine gesetzliche Grundlage. Zur Begründung wies Innenminister Herrmann damals ausdrücklich auf die Vorfälle von Hamburg, also nicht mehr die Islamistengefährder, und die linken Gewalttäter hin. Nun der Gesetzentwurf für ein neues Polizeiaufgabengesetz, also gerade mal ein halbes Jahr später, also es geht alles zack auf zack, was da jetzt die CSU so treibt, für das neue Polizeiaufgabengesetz, mit dem die Polizei mit Machtbefugnissen ausgestattet wird, wie es sie seit 1945 nicht gegeben hat. Ja. Eine drohende Gefahr soll ausreichen, damit die Polizei mit einem Horrorkatalog an Befugnissen tätig werden kann. Wohnungsüberwachung, Online-Durchsuchungen, Beschlagnahme von Briefen, Abhören von Telefonen, Kontensperrungen, Einschleusen von verdeckten Ermittlern, sowohl offline wie online, bis hin zur Befugnis, E-Mails zu verändern, wie Hartmut Wächtler, also von Rechtsanwalt vom Republikanischen Rechtsanwaltverein, in einer Monitorsendung berichtete. Also die können sogar in deinen Schriftverkehr eingreifen und ja, halt schreiben, was sie meinen, dass sie schreiben sollen. Gell? Die Polizei kann Kontakt- und Aufenthaltsverbote erlassen, Menschen verbannen in andere Orte, aber auch ihnen untersagen, ihren Wohnort zu verlassen. Und dies alles jetzt ganz offiziell nicht mehr nur gegen sogenannte Terroristen gerichtet, sondern auch bei anderen vermutlich geplanten Delikten zur Anwendung kommen. Auch die Präventivhaft, also diese Schutzhaft, damit jetzt. Ja, das heißt, wir alle, wie wir hier sitzen, können von heute auf morgen ins Gefängnis wandern. Ja. Die Polizei, das hat der Wächtler auch erklärt, muss uns nicht einmal einen Pflichtverteidiger stellen, weil das nach irgendeinem anderen Gesetz läuft, wo das nicht vorgesehen ist. Ja. Also, ja, und eben auf Verdacht, wenn die Polizei den Verdacht hat, dass. Das heißt, es ist das Willkürgesetz hoch 10 eigentlich, was da passiert. Ein Pressesprecher von Verdi Bayern hat in der TZ damit recht erklärt, Ein Streik im Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge oder auch nur die Vorbereitungen dazu können auch zu einer drohenden Gefahr erklärt werden. Also alles eigentlich jetzt, was die Arbeiterbewegung so tut. Ja. Es ist faschistische Willkürherrschaft, was die CSU da vorbereitet. Gleichzeitig legte sie aber auch noch das Psychiatriegesetz vor, das über 2 Jahre lang mit allen möglichen Verbänden und Fachkräften diskutiert worden ist und dann ganz was anderes vorgelegt worden ist. Ein Gesetz, in dem psychisch kranke Menschen wie potenzielle Straftäter behandelt werden, eine zentrale Datei angelegt werden sollte mit Namen und Diagnose. Jeder, der aus der Psychiatrie entlassen wird, musste bei der Polizei gemeldet werden, also wenn es nach diesem Gesetz gegangen wäre. Gut, dazu muss man jetzt sagen, da war der Protest so groß, und zwar nicht von Linken nur, sondern von der Ärzteschaft, die ja auch ein Klientel der CSU ist, von den Psychiatrien und so weiter, dass sie dieses Gesetz jetzt zum Teil zurückgezogen haben und neu verhandeln wollen oder neu vorlegen wollen. Bei dem Polizeiaufgabengesetz ist das bisher nicht der Fall. Da wollten sie bloß einige Korrekturen und Schönheitskorrekturen machen mit der drohenden Gefahr, aber die soll bleiben. Im Gegenteil greift die CSU jetzt SPD und die Grünen an und stellt einen Dringlichkeitsantrag im Landtag, der jetzt verschwunden ist. Da ist er. Dringlichkeitsantrag. Keine gemeinsame Sache mit Linksextremisten und anderen verfassungsfeindlichen Organisationen. Der Landtag möge beschließen. Er stellt mit Befremden fest, dass sich demokratisch legitimierte Parteien wie SPD, Grüne und FDP mit Linksextremisten und anderen verfassungsfeindlichen Organisationen in einem Bündnis gegen das PAG-Neuordnungsgesetz zusammengeschlossen haben. Der Landtag fordert alle demokratischen Kräfte in diesem Bündnis auf, verfassungsfeindliche Organisationen auszuschließen oder andernfalls das umstrittene Bündnis zu verlassen. In der Begründung: Wenn sich auch noch demokratisch gewählte Parteien wie die SPD und die Grünen in dieses Bündnis einreihen, ist dies eine Gefahr für unseren Rechtsstaat. Also, da wird auch schon wieder eine Gefahr beschworen, die dann die SPD und die Grünen sind. Die SPD ist noch und die Grünen standhaft geblieben. Man weiß immer nie, wie lange sowas dauert. Aber sie haben niemand ausgeschlossen und sind weiter in dem Bündnis drin. Aber die CSU greift natürlich sofort an. Ja, ihr sagt, ihr macht gemeinsame Sache und ihr seid eigentlich Gefährder dieses Rechtsstaats. Man fragt sich unwillkürlich, welche Ereignisse denn nach Meinung der CSU bevorstehen, dass sie nun so offen Willkürgesetze jenseits jeden bürgerlich-demokratischen Rechts beschließt, die darauf hinauslaufen, jeden Widerstand möglichst im Vorfeld ausschalten zu wollen. Und es ist auch noch nicht zu Ende. Vor kurzem hat der Dobrindt gefordert, oder jetzt gerade eben, gegen die sogenannte Anti-Abschiebungsindustrie. Habt ihr das mitgekriegt? Mhm. Ja. Hat er sich empört, wie wahnsinnig, was ja nichts anderes heißt, als wie das, dass er den Leuten den ganz normalen Rechtsweg nehmen will. Ja. Vorher gab es in München schon hat das Sozialministerium in Bayern schon an Asylberatungsstellen die Anweisung gegeben, dass sie gehört hätte, dass also da geraten wird, zu klagen und darüber informiert wird, wie man klagen kann und in einzelnen Fällen auch, dass die Leute gewarnt worden sind, sie sollen für eine Nacht woanders schlafen und dass sie, wenn diese Asylberatungsstellen nicht vor allem darauf hinweisen, dass diese Menschen hier kein Bleiberecht haben und welche Möglichkeiten es gibt, dass sie wieder gehen, die Gelder entzogen werden, ja. Also lauter solche Sachen, die eigentlich ja, so ziemlich seltsam sind. Im Januar hat übrigens dann auch noch der Herr Dobrindt gefunden, wie er gegen die Eliten ist. Er hat nämlich davon gesprochen. Ja, das habe ich jetzt auch wieder nicht wurscht. Ich erzähle es euch so. Er hat davon gesprochen, dass es gegen die linke Revolution der 68er Eliten nun die konservative Revolution geben muss. Da haben wir wieder den Begriff der konservativen Revolution, den wir gestern ja schon hatten. Dieser Mohler da war das, glaube ich, gell, der im Zusammenhang mit der Siemens-Stiftung das gemacht hat und dann später auch die Neue Rechte. Also auch da haben wir jetzt dann eine konservative Revolution. Nationale sagen sie noch nicht, aber immerhin schon mal eine konservative Revolution. Wer so offen faschistische Verhältnisse vorbereitet, in einem derartig schnellen Tempo, wer so gegen bürgerliches Recht verstößt und es versucht, wirklich zu zerstören, was sollte eigentlich eine solche Partei anderes sein als eine faschistische? Damit bin ich fertig.